Früher war alles besser. Was wir von der Urgeschichte lernen können, ja, wir lernen, dass früher nicht alles besser war. Wir können einiges mitnehmen für unser Leben heute und ich möchte mit euch heute den Text anschauen aus der Urgeschichte, aus 1. Mose 11. Turmbau zu Babel, wer bin ich im Vergleich zu Gott? Wer die Bibel dabei hat, darf gerne gerade mit mir mitlesen. 1. Mose 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat alle Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Gott hat die Menschen geschaffen und er hat die Menschen mit der einzigartigen Begabung geschaffen, sprechen zu können, weil Gott mit den Menschen sprechen wollte. Damals gab es nur eine Sprache, welche wohl? Aargauer Deutsch vielleicht? Solothurn? Berndeutsch oder Zürich? Nein, wir wissen es nicht. Aber es wird viel darüber gestritten, humorvoll. Wahrscheinlich gibt es die Sprache auch gar nicht mehr, die damals die Menschen hatten. Die Menschen, die da eine Sprache hatten, sie zogen nach Osten oder von Osten weg. Das Hebräische ist zweideutig, man kann es auf beide Seiten hin übersetzen. Ich denke, aus theologischen Gründen wäre hier besser zu übersetzen mit von Osten weg. Weg vom Sonnenaufgang, wo das Licht aufgeht, dorthin, wo das Licht untergeht. Weg von Gott, hin in die Gottlosigkeit, in die Ebene Shinar. Und dort angekommen in der Ebene Shinar, machten sie eine unglaublich wunderbare Entdeckung. Sie erfanden den Ziegel. Erfindungen sind ja eigentlich nichts anderes als Entdeckungen. Wenn der Mensch etwas erfindet, dann entdeckt er etwas von dem, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Wir Menschen können ja nichts Neues schaffen. Das kann nur Gott. Aber wir können das, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, entdecken, erfinden. Und diese Erfindung ist wunderbar. Sie erfinden da Stein, Ziegel als Stein, Erdharz als Mörtel so. Hat dann bis heute noch viel, viel weiterentwickelt. Aber das hat es wie erlaubt, dass man eine Stadt bauen konnte, einen großen Turm. Und so haben sie einen Plan. Wohlauf, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm bauen. Hava, los. So wie, lasst uns die Ärmel nach hinten krempeln, lasst uns in die Hände spucken, jetzt wollen wir etwas machen. Hava, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm bauen. Die neue Technologie macht es möglich. Was sie antreibt, ist Angst. Angst, wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Damit sind die Menschen Gott ungehorsam. Denn Gott hat gesagt, 1. Mose 9,1 und 9,7, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die ganze Erde. Sie sagen, nein, wir wollen möglichst beieinander bleiben. Eine Stadt bauen. Auch heute noch gibt es ganz viele Türme, die wir Menschen bauen wollen. So, Hava, wohlauf, wohlan, lasst uns einen unglaublich großen Luxus-Passagierdampfer bauen, der schneller ist als andere Schiffe, größer, unsinkbar. Ja, Titanic. Blub, 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 blub. Oder lasst uns Atomkraftwerke bauen, die unzerstörbar sind. Tschernobyl, Fukushima. Wohlauf, lasst uns, jetzt könnt ihr selbst ergänzen, ich wage es mal, lasst uns die PID entwickeln, lasst uns das Klonen erfinden, lasst uns die Gentechnik weiterentwickeln, lasst uns eine Atombombe bauen, lasst uns was auch immer. Ich möchte dich auch ganz persönlich fragen, wo hast du dein Hava, dein Wohlan? Ich schaff's, ich mach's. Weißt du, sitzt du da und denkst, Hava, wohlauf, ich werde die beste Ausbildung im Leben machen. Ich werde's packen, Hava. Oder Hava, ich werde mein Geld möglichst genial anlegen, damit es möglichst viel Geld generiert. Oder Hava, ich werde die besten Versicherungen abschließen, damit ich mich nicht mehr sorgen muss. Hava, ich werde, ich kann's, ich schaffe es. Nun, das ist ja nicht an sich das Problem, diese Pläne, die wir haben. Das Problem ist genau das, was hier in der Geschichte auch ist. Dass wir das ohne Gott machen. Dass wir meinen, wir haben unser Leben total im Griff, auch ohne Gott. Interessant ist, dass die Menschen, was die da bauen wollen, schau, da, sie wollen eine Stadt und einen Turm bauen. Die Menschen wollen damit den Sündenfall rückgängig machen. Die Stadt, so die horizontale Verlorenheit, der Turm, die vertikale Verlorenheit. Es geht darum, lasst uns den Sündenfall rückgängig machen. Das sehen wir vor allem, wenn wir die ganze Urgeschichte betrachten. Da eine kleine Klammerbemerkung. Im Hebräischen, in der Hebräischen Bibel, im Alten Testament, ist vieles chiastisch angeordnet. Die vielleicht auch schon gehört, Pastoren, Theologen, das euch erklärt haben, dass da im Griechischen ist vieles linear, so zack, 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 logischer. Im Hebräischen ist es mehr so schön, ästhetisch, kunstwerkartig. Man merkt den Schreibern an, die wollten ein Kunstwerk erstellen beim Schreiben. Und so ist vieles so chiastisch, am Anfang und am Schluss gibt es wie eine Parallele, dann geht es so nach innen und irgendwo in der Mitte ist so die Hauptaussage. By the way, so 1. Mose 11 ist auch chiastisch, kann man auch schauen, 9.1 und so, aber das ist jetzt nicht das, was ich sagen möchte, sondern ich möchte euch zeigen, wie das bei der Urgeschichte ist. In 1. Mose 3, Genesis 3, finden wir die Sünde gegen Gott. Der Sündenfall, die Menschen wollten so sein wie Gott. 1. Mose 4, die Sünde gegen den Nächsten. Kain, Abel, der Brudermord. Dann 1. Mose 6 bis 9. Das Herz des Menschen ist böse, die Sintflut. Hauptaussage so, das Problem kommt nicht von außen, das Problem kommt von innen. Unser Herz ist böse von Jugend auf. Und dann Kapitel 9, die Sünde gegen den Nächsten, so die Söhne von Noah, die Trunkenheit von Noah, der Fluch. Und 1. Mose 11, wieder die Sünde gegen Gott. Der große Name, der gemacht werden will, die Menschen, die so sein wollen wie Gott. Und genau das, was hier das Problem ist, in dieser ganzen Urgeschichte, will man mit der Stadt und dem Turmbau rückgängig machen. Die Menschen wollen eine Stadt bauen, damit sie möglichst zusammenbleiben. Und sie wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, wahrscheinlich mit dem Ziel, an den Baum des Lebens zu kommen, um ewiges Leben zu bekommen, Unsterblichkeit. Und ich sehe bis heute, dass wir Menschen genau das versuchen, im Kleinen wie im Großen, dass wir versuchen, eine Stadt zu bauen und einen Turm zu bauen. Wir versuchen im zwischenmenschlichen Bereich möglichst viel Verständigung zu kriegen. Man versucht das im Großen mit Länderverbunden, mit einer Einheitssprache, mit den Gipfeln, G8, 15, 20, 23, was auch immer, versucht sich zu verständigen. Aber auch in der Vertikalen versucht man irgendwie zu Gott zu kommen oder zur Erleuchtung zu gelangen. Denk hier an die Weltreligionen. Denk an die Versuche via Dschihad oder den achtfachen Pfad oder das Halten der Gesetze. Ich denke aber auch an die Bemühungen so im übernatürlichen Bereich. Ich denke an die Esoterik, Okkultismus, Synkretismus. Irgendwie, auf irgendeinem Weg versucht der Mensch irgendwie zu Gott zu kommen und sich selbst zu erlösen. Wir Menschen, wir sind ein religiöses Wesen. Jemand sagte mal, der Mensch ist unheilbar religiös. Die Marxisten glaubten das ja nicht. Haben gedacht, wenn es den Menschen nur gut genug geht, dann wird die Religion aussterben. Und wir sehen heute, Religion ist immer noch sehr hoch im Kurs. Ich hatte einen Professor an der STH Basel, der hat uns erklärt, dass die zwei größten Triebkräfte im Menschen Sexualität und Religion sind. Und dann hat er so angefügt, und mit beidem lässt sich ganz gut Geld verdienen. Ich glaube, das ist wie ein Ausdruck dieser Sehnsucht. Im zwischenmenschlichen Bereich, tiefste Intimität, Bereich Sexualität. Und im religiösen Bereich, tiefste Intimität, Erleuchtung, irgendwie zu Gott kommen. Aber das Problem ist und bleibt, wenn wir Menschen versuchen, aus eigener Kraft diese Verlorenheiten zu überwinden, dann schaffen wir das nicht. Und stattdessen müssen wir uns selbst einen Namen machen. Das sehen wir hier, Vers 4. Komm, wir wollen einen Turm bauen bis in den Himmel, damit wir uns einen Namen machen. Und uns einen Namen machen. Im Altertum war man sehr darauf bedacht, dass der Name weiter existiert, auch nach dem Tod. Und so haben die Könige damals oft auch Städte nach ihrem Namen benannt. Davidsstadt, Ramsesstadt, Alexandria, Konstantinopel und so weiter. Weil man wie wollte, dass wenn ich sterbe, dass wenigstens mein Name noch weiter existiert und nicht in Vergessenheit gerät. Und das ist bis heute so das Ziel von vielen Menschen, sich selbst einen Namen zu machen. Ich denke, am einfachsten gelingt das im Sport. Wenn man genügend oft Wimbledon gewinnt, dann wird der Name so eingetragen und geht nie mehr in Vergessenheit. So denkt man. Oder wenn man eine olympische Medaille gewinnt, Gold und so, dann vergisst das Land diese Person nie mehr und versucht sich einen Namen zu machen. Auch in der Politik wird das versucht und selbst einen Namen sich macht. Beruf in der Familie. Dort dann manchmal so, dass man versucht, das, was man selbst nicht erreicht hat, noch durch den Sohn oder die Tochter zu erreichen. Es geht um meinen Namen. Also bis heute versuchen wir Menschen, uns einen Namen zu machen. Und ich würde sagen, überall dort, wo wir besonders begabt sind, stehen wir in der Gefahr, uns selbst einen Namen machen zu wollen. Nun, insgesamt muss man das Handeln der Menschen hier als bewusste Auflehnung gegen Gott betrachten. Sie waren Gott ungehorsam, wollten sich nicht verteilen auf der Erde und sie waren vor allem stolz. Das merken wir auch in unserem persönlichen Leben. Genauso diese Probleme, die die Menschen damals hatten, haben wir heute auch. Nicht nur im Großen, wie ich es gesagt habe, sondern auch im Kleinen. Ich meine, so die zwischenmenschlichen Probleme. Wir versuchen, oder die meisten versuchen ja, dass man es möglichst gut hat mit anderen. Und dann merkt man, dass man diejenigen Menschen, die man am liebsten hat, oft am meisten verletzt. So liebt man jemand und plötzlich liebt man sich auseinander. Es kommt zu einer Schlammschlacht. Man verletzt die Menschen am meisten, die man am liebsten hat. Oder ich denke an Väter, die sich mit ihren Söhnen verstritten haben und über den Tod hinaus nicht mehr versöhnt haben. Oder ich denke an Nachbarschaftsstreitigkeiten. So viele Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. Aber das Problem ist auch im vertikalen Bereich. Wir versuchen aus eigener Kraft irgendwie zu Gott zu kommen, aber wir schaffen es nicht. Denk hier an einen Mann, als er sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hatte, hat er so gesagt, ich habe mein Leben lang gesucht. Ich habe gesucht und gesucht, aber ich war mir nie sicher, ob es reicht. Und vielleicht sitzt du heute hier oder bist hier genauso mit diesem Gedanken. Du suchst die Wahrheit, du suchst das Beständige, das, wofür es sich zu leben lohnt. Und du suchst und suchst und findest es nicht. Die Botschaft der Bibel ist, dass wir das alleine bei Gott finden können. Und zwar nur deshalb, weil Gott selbst aktiv wird. Vers 5, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Schon interessant. Jetzt wollen die Menschen den größtmöglichen Turm bauen. Und jetzt kommt Gott vom Himmel herab und man hat wie so den Eindruck, dass der Schreiber so schreiben will und Gott nimmt seine Lupe hervor. Nein, da nicht. Ah, so wie beim Mikroskop. So. Oh, jetzt habe ich es gefunden. Aha, da ist das Tür. Der Mensch will das Größte machen und Gott muss noch suchen. Das ist Ironie, das ist Spott. Satire. So wie Psalm 2, 4, Gott lacht ihrer, so scheint es. Natürlich ist das menschliche Sprache, der allwissende, allgegenwärtige Gott muss sicher nicht das Türmlein suchen. Aber es ist wie so ein Ausdruck davon. Wenn wir Menschen das Größtmögliche bauen wollen, dann muss Gott immer noch suchen. In seinen Augen ist das so klein und unbedeutend, was wir Menschen aus eigener Kraft versuchen. Das Herabsteigen Gottes aber zeigt hier Gottes direktes Eingreifen. Rabbi Eliezer hat darauf hingewiesen, dass im Alten Testament 10-mal vom Herabkommen, vom Herabsteigen Gottes die Rede ist. Und zwar schreibt er im Paradies, aber dort ist es nicht wörtlich, aber dann, ich erwähne es kurz, steigt Gott herab bei der Sprachenteilung in Sodom, am Dornbusch, auf dem Berg Sinai, zweimal bei der Felsenspalte, zweimal im Stiftszelt und einmal in der Endzeit. Und ich möchte ergänzen, Gottes Herunterkommen bekommt vor allem im Neuen Testament den Höhepunkt. In Jesus Christus wird Gott Mensch. Und ich sage jeweils gerne, Jesus ist der heruntergekommene Gott. Im doppelten Sinne. Wirklich heruntergekommen. Und so kommt Gott auch hier herunter, um einzugreifen und er spricht, siehe, es ist einerlei Volk und es ist nicht gut, was da passiert, es ist nur der Anfang ihres Tuns. Und Gott schreitet ein gegen das zu erwartende Tun der Menschen. Nämlich so, wenn wir Menschen ohne Gott unterwegs sind, dann führt das irgendwann in die Katastrophe. Im Persönlichen kann es sein, dass wir unser Leben wie an die Wand fahren, Vollgas, bam, pum, alles kaputt, Chaos. Kann aber auch ganz langsam gehen. Aber auch im Großen ist es gefährlich, wenn Menschen total ohne Gott leben. Wir sehen das in der Geschichte. Man versuchte im letzten Jahrhundert ohne Gott zu leben. Was war die Folge? 2 Weltkriege, eine braune, eine rote Ideologie, 100 Millionen Tote durch die braune, 100 Millionen Tote durch die rote Ideologie. Und immer war das Ziel, wir sind jetzt ohne Gott. Und man kann wie sagen, wenn der Mensch total ohne Gott leben will, führt das zu totalitärer Politik. Denn an irgendetwas muss man sich binden. Und wenn wir als Gesellschaft Gott aus unserer Gesellschaft verbannen, wird irgendetwas an die Stelle Gottes treten. Irgendeine Ideologie. Aber es ist auch im persönlichen Leben so. Wenn wir Gott aus unserem Leben verbannen, muss irgendetwas anderes zu unserem Wichtigsten im Leben kommen. Personen, Dinge, dass wir uns entzweien. Denke immer, wenn Streitigkeiten sind, ist das ja eigentlich unter dem Strich nichts anderes als 2 große Egos, die aufeinandertreffen. Und das führt zu Streit. So folgt nun ein Hava von Gott. Wohl an, wohl auf. Jetzt kommt der Entschluss Gottes. Man hat wieder den Eindruck, so jetzt krempelt Gott seine Ärmel zurück. Jetzt spuckt er sich in die Hände. Sagt, so jetzt will ich etwas tun. Jetzt wollen wir herniederfahren und wir wollen dort ihre Sprache verwirren, dass sie einander nicht mehr verstehen. Ja, wenn man sich nicht mehr versteht, hat man sich nichts mehr zu sagen. Und ich merke das auch im persönlichen Leben. Nehmt das Beispiel Ehe. Man versteht sich ganz gut. Dann will man heiraten. Und dann habe ich festgestellt, dass bei manchen Ehepaaren so nach ein paar Jahren der Ehe man wie neu lernen muss zu kommunizieren, damit man sich nicht auseinanderlebt. Kann auch in tiefen Freundschaften so sein. Man versteht sich gut und man muss wie neu immer wieder lernen zu kommunizieren. Denn wenn man sich nicht versteht, hat man sich nichts zu sagen. Und wenn man sich nichts zu sagen hat, lebt man sich auseinander. Man zerstreut sich. Unter der Sprachenverwirrung, die Gott da als Mittel benutzt hat, haben wir bis heute zu leiden. Also ich zumindest sehr. Ich so meine Schulnoten im Gymnasium betrachte, dann gab es da mal Englisch, dann Französisch als zweitschlechteste Note, dann Deutsch als drittschlechteste Note und dann die anderen Noten. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht seid ihr auch mega sprachbegabt. Also ich bin es gar nicht. Ich denke bis heute so dieses Babel. Zum Glück gibt es heute so Babel-Computerprogramme, oder? Babelfisch. Jedenfalls, diese Sprachenverwirrung finde ich nicht so cool. Aber die Menschen zerstreuten sich dadurch in der ganzen Welt, in die Länder, die Gott da vorausgesagt hat, in 1. Mose 10, oder wie es dort beschrieben ist, wie auch immer man das versteht da. Jetzt entstehen da die Völker dann. Dieses letzte Gericht, das Gott da tut in der Urgeschichte, ist aber kein gnadenloses Gericht, sondern ein Akt der Bewahrung, denn Gott bewahrt die Menschen vor der letzten Rebellion oder vor dem letzten Schritt der Rebellion. Und so zerstreut Gott die Menschen, damit sie nicht mehr an der Stadt bauen konnten. Ja, die Stadt ist ja in der Bibel ein Spannungsfeld. Die Stadt erscheint sehr oft als Ort der Perversion und der Zerstörung. Kain baute eine Stadt. Sodom und Gomorra waren Städte. Auch Babylon, eine Stadt. Ort der Perversion und Gewalt. Aber in der Bibel erscheint die Stadt auch als Ort der Zuflucht. Es gibt Zufluchtsstädte. Oder in Psalm 107 gingen Wanderer in die Irre, in der Wüste, und dann finden sie eine Stadt, finden dort Zuflucht und können dort leben. So ist die Stadt in der Bibel auch ein Ort, wo das Leben, das menschliche Leben gedeiht. Das ist bis heute so. Städte sind Ballungszentren für Leben, aber auch Ballungszentren für Kriminalität, Perversion, Sünde. Gibt beides. Die Stadt, die da erwähnt wird, die heißt Babel. Babylon ist ja in der Bibel immer der Gegner von Gott. Babylon, Babel steht wie so als Symbol der Reiche, die sich gegen Gott und sein Volk erheben. Da in Babel werden die Sprachen von Gott verwirrt. Da in Babel versteht man sich plötzlich nicht mehr. Demgegenüber gibt es in der Bibel ein Gegenereignis, wo man sich plötzlich wieder versteht. Nämlich Pfingsten. Genau. Pfingsten versteht man plötzlich, was die da sprechen, egal woher man kommt. Und es war ja so, dass Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus. Jesus hat für uns gelebt, sündlos gelebt und ist dann für uns gestorben, für unsere Sünden. Dann auferstanden am dritten Tag. Jesus bietet uns nun die Vergebung unserer Sünden an, dass wir ein Kind Gottes werden dürfen, wenn wir unsere Sünden bekennen, Jesus im Glauben als unseren Herrn annehmen. Und dann war es so, dass Jesus nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren ist und 10 Tage später kam der Heilige Geist dafür auf die Erde. Die Jünger haben gesprochen und jeder konnte die Jünger verstehen. Und da, mit Karfreitag, Ostern, Auffahrt und Pfingsten, macht Gott wie den Sündenfall rückgängig. Gott macht das, was die Menschen damals aus eigener Kraft, gottlos, versuchten, macht er möglich. Er macht den Sündenfall rückgängig. Und so, der Turm zurück ins Paradies ist gebaut worden von Gott. Das ist das Kreuz. Aber auch im zwischenmenschlichen Bereich kann es zu Frieden kommen. Ich denke, der Heilige Geist, wenn wir mal studieren, welche Frucht der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, führen alle zum Frieden, zum zwischenmenschlichen guten Miteinander. Friede, Freude, Liebe, Demut, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter. So macht Gott mit Pfingsten, am Schluss noch so wie den Sündenfall, rückgängig. Und das wird dann in der Ewigkeit vollendet, im neuen Jerusalem. Aus eigener Kraft ist es unmöglich, zu Gott zu kommen, aber Gott ist es möglich. Das ist das Evangelium. Ich sage ja immer auch sehr gerne, dass Evangelium heißt getan. Gott hat es getan. Religion heißt, ich muss es tun. Ich muss mich anstrengen. Ich weiß nie, ob es reicht. Evangelium, Gott hat es getan. Er ist herniedergekommen. Und jetzt so die Frage, so zum Schluss meiner Predigt. Und was nehmen wir jetzt mit für unseren Alltag, für die Praxis? Ich möchte euch heute 3 Punkte noch mitgeben aus dieser Geschichte für unser persönliches Leben. Wer etwas zum Schreiben hat, darf gerne mitschreiben oder sich sonst merken. So, der erste Punkt, den ich mitgeben möchte, ist, nimm dich selbst nicht so wichtig. Das kann man sich gut merken. Aber weinen wir vielleicht nicht. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Wir versuchen gerne hoch hinauszukommen. Versuchen in die Höhe zu kommen. Und in der Höhe gewinnen wir Mut. Mut aus der Höhe ist Hochmut. Da fühlen wir uns gut. Ich weiß nicht, wer von euch es auch schon erlebt hat, ich schon mehr als einmal, dass da in der Höhe, wenn man die Nase so richtig hoch hat, man ganz tief fällt auf die Nase. Ihr habt das schon erlebt, ihr vielleicht auch. Man denkt dann, wieso jetzt? Eigentlich ist das ein Akt der Gnade Gottes. Gott ist immer viel mehr an unserer Ewigkeit interessiert, als dass es uns hier in diesem Leben gut geht. Für Gott ist viel wichtiger, was in 100 Jahren in unserem Leben ist, als was heute in unserem Leben ist. Und darum müssen wir manchmal auf die Nase fallen. Darum so meine Frage, die ich heute mitgebe. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Ganz ehrlich, mein Leben, ich habe es von Gott bekommen. Das ewige Leben sowieso, nur Gnade. Meine Begabungen, alles, was ich kann, mit Händen, Füßen, Mund und was auch immer, womit ich mir mein Geld verdienen kann, nur geschenkt, nur Gnade. Was habe ich, was ich nicht empfangen habe? Wenn du jetzt denkst, aber das kann ich selber. Ich vermute, dass genau das du in einigen Jahren schon hier auf der Erde nicht mehr kannst. Es wird uns alles genommen, schon hier, was Gott uns gegeben hat, damit Gott uns noch viel mehr schenken kann. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Also nimm dich selbst nicht so wichtig. Zweitens, strebe nach Gottes Namen, dass dieser Name groß wird, der Name von Jesus und nicht dein eigener Name. Jesus fordert uns auf, Gott und seine Sache an erster Stelle zu haben. Matthäus 6,33, habt nur Gott und seine Sache an erster Stelle, so wird er euch geben, was ihr nötig habt. Und meine Frage ist, wonach strebst du? Wofür lebst du? Für deinen eigenen Namen, dass du groß herauskommst, oder für den Namen von Jesus Christus, für den Namen Gottes? Was hat bei dir Priorität? Ganz ehrlich, ich wünsche mir als Pastor der FEG Aarau, dass wir dem Gebet in unserer Gemeinde oberste Priorität geben. Denn ich glaube, dass wir durchs Gebet vor allem zeigen, dass es nicht um unseren Namen geht, sondern um den Namen von Jesus. Immer wenn wir beten, gestehen wir unsere Unfähigkeit eigentlich wie ein. Wir sagen, Jesus, wir kommen jetzt zu dir, weil wir deine Hilfe wünschen. Weil wir wie zugeben, ich kann es alleine gar nicht. Ich brauche deine Hilfe und es geht uns um deinen Namen. Wir beten dich jetzt an. Und darum ist mein Wunsch, dass in unserer Gemeinde die Gebetstreffen, die bestbesuchtesten Treffen der Gemeinde sind. Also davon träume ich. Vielleicht wollt ihr ja mitträumen. Morgengebet, Gebetsabend, wo auch immer gebetet wird. Ich möchte keinen Druck machen. Du musst unbedingt kommen. Ich möchte es einfach erleben, dass es so ist. Weil es uns um Jesu Namen geht. Und wenn es uns um Jesu Namen geht, dann wollen wir mit unserem ganzen Leben ihn verherrlichen, in unserem Beruf, mit unseren Hobbys, auch mit unserem Geld. Und dann noch das Dritte. An jedem Ort wollen wir zur Ehre Gottes leben. Es ist ja so, Babylon. Babylon ist ja der, sage mal, der Inbegriff der Gottlosigkeit. Wenn man eine gottlose Gesellschaft mit biblischen Worten beschreiben wollte, abgesehen vielleicht von Sodom und Gomorra, dann war das Babel, Babylon, so das Reich der Finsternis. Und dieses Babylon erscheint von 1. Mose 11 bis Offenbarung immer wieder. Und irgendwo so in der Mitte dieser Geschichte muss das Volk Gottes, das Volk Israel, nach Babylon in die Verbannung. Und dort gab es einen Propheten, den Propheten Jeremia, der sprach zu seinem Volk in Jeremia 29, Vers 7, suchet der Stadt Bestes. Und er spricht das zu den Juden in Babylon. Und ich denke, das ist etwas, was auch für uns heute noch gilt. Unser Auftrag in unserer aktuellen Zeit. Manche sagen, ja, früher war alles besser. Man meint oft ja nicht die technologische Entwicklung, sondern die moralische Entwicklung. Früher war alles besser. Früher gab es nicht so viel Gottlosigkeit in unserem Land wie heute. Nun, das mag stimmen, ich kann das nicht so gut beurteilen wie diejenigen, die mir das jeweils sagen. Aber ich sage, es spielt auch gar keine Rolle. Denn wenn wir heute in einem Babylon leben, in einem Land, in einer Gesellschaft, in einer Stadt, in der die Menschen gottlos sind oder gottloser werden, dann haben wir umso mehr diesen Auftrag, suche der Stadt Bestes. Ich glaube, wir haben als Christen den Auftrag, die Gesellschaft zu verändern. Und ich möchte das ganz differenziert verstanden wissen. Ich glaube, das geschieht dadurch, dass wir das Evangelium verkündigen, die Menschen auf Jesus hinweisen und begleitend dazu den Menschen die Liebe von Gott zeigen, durch Taten der Barmherzigkeit, dem wir Salz und Licht sind. Darum heißt es in unserer Vision als Gemeinde, dass wir uns wünschen, dass alle Menschen in unserer Region Frieden finden mit Gott, Jesus ähnlicher werden und positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken. Ich hatte kürzlich ein Treffen mit Pastoren in Aarau, da hat einer der Pastoren so die Frage in den Raum geworfen, als was sind wir Freikirchen eigentlich bekannt in Aarau? Sind wir bekannt dafür, dass wir die besten Bürger der Stadt sind? Weiß, fast niemand von hier kommt aus Aarau. Wir wohnen an verschiedenen Orten, darum gebe ich die Frage gerade weiter. Sind die Christen in deiner Ortschaft bekannt als die besten Bürger der Ortschaft, des Dorfes? Sind wir als Freikirchen bekannt als die besten Bürger in unserem Land? Ich bete zum Schluss. Jesus, ich bitte dich jetzt gerade für das, was ich zum Schluss noch mitgegeben habe, dass du uns hilfst, so zu leben, wie es dir gefällt. Ich bitte dich, Jesus, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, dass wir uns selbst nicht zu wichtig nehmen. Ich merke das jeden Tag, wie ich da herausgefordert bin. Ich bitte dich, dass du hilfst. Immer wieder auch uns bewusst machst, dass wir nichts haben, was wir nicht von dir empfangen haben. Schenk uns Demut und Dankbarkeit. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass es in unserem Leben um deinen Namen geht. Dass wir deinen Namen groß machen wollen. Nicht nur in den Liedern und Gebeten, im ganzen Leben. Aber es ist auch mein Wunsch, du weißt das, für unsere Gemeinde, dass wir uns treffen zum Gebet. immer wieder auch gemeinsam beten für persönliche Nöte in unserer Gemeinde, für die Gemeinde, dass du sie baust. Und ich bitte dich, Jesus, dass dein Name groß wird in unserem Leben. Und zwar an jedem Ort. Dass wir auch dort in unserem persönlichen Babylon das Beste suchen. Hilf uns dabei, dass wir die besten Bürger unserer Stadt, unseres Ortes sind, weil wir dir von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Ja, wir brauchen deine Hilfe. Amen.